Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit hallo und herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Heute wieder hier dabei, der Erik. Grüße dir.
Herzlich willkommen, Leute. Und der Markus ist natürlich wie immer am Start. Und ehrlich gesagt, Markus, ich bin etwas verwirrt. Gar keine cringe Anmoderation wie sonst.
Nee, mir ist auf die Schnelle nichts Blödes eingefallen. Gott, es tut mir leid, Dank. Ich gelobe Besserung für die nächste Folge, wenn ich wieder dran bin. So Leute, um was geht's heute? Ihr kennt das ja. Es wird 1, 2, 3 kleine News geben. Es wird ein Recap aus dem Ravensburg-Spiel gehen. Dann hatten wir mal wieder Frauenpower hier am Start. Fabienne Lampe, Co-Host beim GFL-Podcast und Kommentatorin, Moderatorin bei den Kiel Baltic Hurricanes hat uns hier Rede und Antwort gesessen und hat unter anderem auch die Vorstellung zum kommenden Gegner, den Kiel Baltic Hurricanes, mit uns gemacht. Aber wir starten wie immer mit unserem Newsflash.
Ja, genau. Da lassen wir da schön durchgehen, denn Zukunfts-Markus und Zukunfts-Erik wissen nämlich, dass das schon wieder eine sehr lange Folge wird. Und Leute, ihr habt's gelesen und mitbekommen, es gibt neue Zugänge. Wir haben uns nochmal nach der Sommerpause verstärkt und wie es viele wahrscheinlich schon vermutet haben, es gab schon, sag mal, ein paar Hinweise. Großer Banger, Trommelwirbel, Lamont McDougal ist zurück.
Ja, und wir haben auch noch in der letzten Folge schön gesagt, ja, wir wissen von nichts, das ist hier nur unsere Meinung und unsere Vermutung, wir haben keine Insider-News. Wir hatten sie zur letzten Folge tatsächlich nicht. Jetzt haben wir sie natürlich alle und Lamont wird auch am Wochenende spielen. Das heißt, ihr werdet ihn auf dem Feld sehen. Mal gucken, wie viel Impact er gleich wieder haben wird. Außerdem in der O-Line ist auch jemand neu dazugekommen. Robert Mackay, der hat bisher in Italien bei Firenze Guelfi gespielt. Die sind dieses Jahr ungeschlagener Meister geworden. Und auch er bringt GFL-Erfahrung mit, hat 2024 bei den Hildesheim Invaders gespielt.
Genau, der war allgemein schon ziemlich viel unterwegs im europäischen Football. Der hat auch das Jahr davor noch in der ELF bei den Cologne Centurions gespielt. In Graz war er unterwegs, GFL 2 bei den Asindia Cardinals hat er gespielt. Also der hat auf jeden Fall einiges an Erfahrung und scheint ja das gewohnt zu sein, sich auch in ein Team einzufügen. Demzufolge kann man da viel erwarten und hoffen, dass er hier gut einschlägt und eine Bereicherung für die zweite Saisonhälfte ist.
So. Das war's erstmal mit der Spielervorstellung. Ich sage jetzt mal noch nie, das war's auch wirklich mit der Spielervorstellung, weil nie, dass dann doch noch irgendwas kommt. Auch hier wieder, wir haben noch keine Infos. Wenn, dann kriegt er sie natürlich von uns. Aber man weiß ja nie, was die Saison noch bringen wird. Was aber noch ansteht, ist am kommenden Wochenende, wenn die GFL-Mannschaft spielfrei hat, am 2. und 3.8., die Flag Football Finals in Dresden.
Das sind übrigens, Markus, allgemein, diese Veranstaltung nennt sich die Finals.
Ja, stimmt. Da ist Flag Football ein Teil davon.
Da genau, das ist eine große Sportveranstaltung, wo alle möglichen, also einige Sportarten gespielt werden. Zum Beispiel gibt es da, ich glaube, so ein Streetball-Basketball-Turnier oder so, meine ich. Und eben unter anderem auch Flag Football.
Ja, das Ganze findet statt im Sportpark Ostra und der Teamsportarena. Der Eintritt ist frei. Beim Flag Football geht es um den Fünfer-Flag. Dort geht's los am Samstag, den 2.8. um 9.30 Uhr. Ich glaube, 8 Mannschaften nehmen teil aus der deutschen Flag Football Liga und aus der Flag Football Liga für Frauen sind auch 4 Teams dabei. Dresden wird dort noch nie teilnehmen, weil das Fünfer-Flag-Team hat sich ja, glaube ich, dieses oder letztes Jahr erst gegründet. Die sind noch nie so weit oben. Deswegen sind die da nie dabei. Und ja, wie gesagt, Samstag 9.30 Uhr geht's los. Und am Sonntag am 3.8. um 9.30 Uhr findet das Spiel um Platz 3 statt. Um 11 Uhr das Finale der Frauen und 12.30 Uhr das Finale der Herren. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr das ganze Wochenende dort bei diesen Finals verbringen. Und wenn ihr das nicht live machen wollt, könnt ihr das euch im ZDF und im ZDF-Livestream angucken.
Ja, das finde ich voll geil. Damit kann dann Dresden auch nochmal zeigen, was sie eben für eine ja, doch kann man sagen, tolle Sportstadt sind. Und da haben wir gleich dieses Jahr mehrere Football-deutsche Meisterschaften in Dresden, die in Dresden ausgetragen werden. Finde ich eine super Sache.
Ja, man zeigt sich dort von seiner besten Football-Seite auf jeden Fall. Und wenn ihr euch mal von eurer besten Football-Seite zeigen wollt, wenn ihr mal die besten Footballe sein wollt, was auch immer, ja, was ist die Mehrzahl gut, von, ne? Was ist die Mehrzahl von Football?
Eine Bälle? Ball, weil das Hauptwort ist Ball, Mehrzahl von ja. Ball ist Bälle.
Wenn ihr mal richtig hübsche Footballer sein wollt, dann meldet euch mal über Instagram bei den Dresden Monarchs. Die suchen nämlich wieder diese lustig angezogenen Menschen, die so ein Footballkostüm anziehen und dort am Spielfeldrand Krawall und Remi-Demi machen. Und beim letzten Mal gab es ja Tickets für eine Veranstaltung im Parkhotel. Diesmal haben sie es ein bisschen abgewandelt. Diesmal gibt es 2 Tickets für den GFL Bowl zu gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? In erster Linie euren Football-Buddy bei Instagram unter dem passenden Post markieren, damit ihr am Samstag gegen Kiel dabei seid. Und in der Halbzeitpause treten 2 Teams von Maskottchen gegeneinander an. Und ihr müsst dann über Instagram Votings für euch abholen. Denn wenn ihr das an dem Tag gewinnt, kommt ihr in den Lostopf. Und am Ende der Saison wird dann ausgelost, wer die 2 Tickets gewonnen hat. Klingt alles ein bisschen umständlich. Deswegen guckt es euch mal bei Insta an. Dort steht es wunderbar und einfach erklärt.
Genau, finde ich eine wilde Kiste, aber ja, Tickets für den GFL Bowl da potenziell zu gewinnen, das ist, sollte es auf jeden Fall wert sein, da mal mitzumachen.
Nimmt man gerne mit.
Genau, und ja, ich würde meinen, das könnte es eigentlich gewesen sein vom Newspart. Und dann sollten wir einfach mal reingehen. Wir haben ein Spiel, was hinter uns liegt, gegen die IFM Razorbacks aus Ravensburg. Das ging 33-49 aus. Das war ein Auswärtsspiel in Ravensburg. Und ja, Sieg für uns, Sieg für mich beim Tippspiel. Ich habe nämlich plus 17 getippt.
Ja, plus 16 war es am Ende. Das war tatsächlich sehr nah dran. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und ich muss sagen, zu dem Spiel, es war auf jeden Fall das, was die GFL versprochen hat, nämlich das Topspiel des Wochenendes. Weil so wie es dort zuging, ja, war teilweise schwer anzusehen für uns, aber machte, wie gesagt, dem Namen Topspiel alle Ehre.
Ja, auf jeden Fall. Das war eine wilde Kiste. Also da ging es hin und her. Allgemein, das war auch ein wildes Wetter dort. Also die Kommentatoren, die hatten Probleme mit der Technik, weil es dort auf einmal anfing zu stürmen. Und ich glaube, ja, in gewissen Punkten hat das sicherlich auch das Spiel beeinflusst. So die Passspielgeschichten und so. Ja, aber da gehen wir mal rein. Also, das ging erstmal gar nicht so geil los für uns, für Dresden. Denn direkt am Anfang, Tyler Hudson wirft direkt eine Interception, die
Justin Miller.
Da kommen wir später noch dazu. Ja, deswegen habe ich das noch im Kopf. Ja, genau, Justin Miller wirft direkt am Anfang eine Interception, die zweite, die er diese Saison wirft. Also, die Ratio von irgendwie, ich glaube, 30 Touchdowns, 2 Interceptions ist immer noch atemberaubend. Aber so willst du auf jeden Fall nie in ein Spiel starten.
Nee, das ist richtig. Vor allen Dingen, wo die gepickt wurde, ich glaube, an der Ravensburger 1- oder 2-Yard-Linie. Das ist natürlich super ärgerlich. Hat man natürlich Glück, dass Dresden dann direkt die Defense ordentlich halten kann. Also die Dresdner Defense hält ordentlich und mit einem 3-and-out geht Ravensburg wieder runter. Denkt man so schön, kommt ein Punt, was macht Hudson? Bum, bum, fumbelt den Ball. Glück gehabt, dass er ihn selber sichern konnte und somit, dass es dann auch eben vorwärts ging und Hudson direkt einen Touchdown aufs Board bringen konnte. Flori wieder sicher mit seinem PAT, jetzt mit neuem Holder. Vorher war es ja Konstantin Stricker. In dem Spiel hat unser Tight End Rudi Frey den Holder gegeben. Dort schien es, oder man hat auf jeden Fall effektiv trainiert, weil jetzt klappte das alles wieder und es gab da keine Misskommunikation.
Ja genau, dann, war ja immer so ein bisschen ein Problem bisher in der Saison gewesen, die PATs oder die Field Goals, ob da irgendwas mal geblockt wurde oder eben die Long Snaps oder die Holds da nicht so ganz on point waren, das war in dem Spiel alles wie weggeblasen. Also das hat gut funktioniert. Da wird sich Greg Seaman, der das ja noch betont hatte, dass das ihm besonders nicht gefallen hatte vor der Sommerpause, würde sich gefreut haben, dass das hier deutlich besser war.
Ja, der Wind hat sein Übriges getan bei weggeblasen.
Vielleicht hat der Wind auch bei diesem Punt-Fumble-Ding, vielleicht spielt das da ohne Rolle, wenn der Ball so lange in der Luft ist und da vielleicht so rumeiert oder so, wer weiß. Aber das soll keine Ausrede sein.
Ja.
Ja, und dann ist ja Ravensburg wieder an der Reihe und die gehen ja dann schon recht früh im Spiel eben in dem Drive Probini schon den vierten Versuch auszuspielen. Die hatten halt 4-2, Vierter und 2 an der Dresden 48-Yard-Line. Ich finde, man kann das schon machen. Das ist, wenn man dort den Ball mit Turnover und Downs verliert, ist es halb so wild. Da ist die Gegnermannschaft noch in der eigenen Hälfte, zwar nur knapp, aber wenn man weiß, weil Kiel ist ja, Kiel ist auch schon, Ravensburg war ja schon auf jeden Fall Underdog vor dem Spiel. Und wenn man da irgendwie eine Schnitte sehen will, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch in den Köpfen der Head Coaches sagt, wir müssen aggressiv sein. Und ja, das sieht man öfter bei sowas. Und
ich habe da tatsächlich einen Hardcount erwartet. Also, dass die einfach locken wollen. So, das ist auch gut, dass die Defense da eben nie reagiert hat. Mhm. Und vor allem, dass die es dann doch spielen und probieren. Ja, wie du sagst, why not an der Stelle? Ja, Dresden nun dann wieder am Zug und Hudson direkt wieder mit einem Fumble. Und ich muss sagen, da ist er dort an der Außenlinie langgerannt, hatte schon das First Down erreicht. Und der trägt den Ball wie so eine Handtasche. Wirklich so halb vom Körper weggestreckt, mit einer Hand trägt er das Ding dort, kriegt natürlich dann den Hit und kann den Ball nicht mehr festhalten. Glück gehabt, dass die Nummer 83, Perez, direkt daneben war und das Ding sichern konnte, weil sonst wäre der weg gewesen, definitiv.
Ja, weil wir eine Handtasche tragen. Vielleicht wäre, guck mal, es ist doch jetzt in der, es ist doch jetzt so Mode, diese, naja, wie sagt man, Talahoen-Handtaschen. Vielleicht sollten die Bälle mit so einem Band sich um die Brust schnallen.
Ja, ich denke, das fände ich gut. Das sieht auch gut aus, wenn der Ball durch die Luft fliegt, sollten wir mal vorschlagen.
Ja. Ja. Ja, das war's dann im Prinzip schon mit dem ersten Viertel. Und zu Beginn des zweiten gibt es dann erstmal direkt einen Touchdown von Justin Miller, der selber mit dem Ball läuft und den in die Endzone trägt. Das war ein 12-Yard-Run. Das war, ja, war schön anzusehen. Da hatte da viel Platz. Und ja, Flori, wie immer, macht das Ding natürlich rein.
Ja. Ravensburg jetzt deutlich motivierter, oder was ist motivierter? Auf jeden Fall deutlich besser unterwegs. Können anschließend auch punkten, verkürzen wieder auf 7-14. Dort muss ich sagen, hat mir wirklich nie gut gefallen, wie frei der Right Receiver in der Endzone stand. Ob das nur daran lag, dass es irgendwie Misskommunikation in der Abstimmung gab, wer wann welchen Spieler übernimmt, ob einfach eine falsche Deckung, was auch immer. Wir werden es nie rausfinden, aber der stand dort wirklich 3-4 Yards komplett frei. Das sollte so bitte nie passieren. Und ich muss sagen, ich weiß nie, was dann passiert ist, ob man so geschockt war, dass man jetzt einen Anschluss-Touchdown kassiert hat oder was auch immer, weil dann war so dieser Moment, wo nichts mehr zusammenlief, gefühlt. Erstens, Fumble von Devonnie Reed beim Kickoff-Return, der ist vorher in der Endzone ausgerutscht und wo ich mir schon dachte, ja, komm, setz dich hin, wir starten an der 20, 25, whatever. Nee, rennt der raus und an der 10 oder sowas wird er getackelt, verliert aber den Ball.
Da hab ich geflucht, ey.
Ja, da habe ich mir gedacht, das war
da,
so
da
unnötig.
Verlierst du den Ball in der Endzone, verlierst dadurch Zeit?
Nee, nee, den Ball, der ist ja einfach ausgerutscht, der ist ja, dort ist er ja nie.
Ja, genau, und dann rennst du dann nicht mehr los, dann bleib halt da.
Einfach sitzen bleiben, gut ist halt ärgerlich, aber scheiß drauf. Ja, das dauert natürlich dann nur ein Play und Ravensburg steht in der Endzone von Dresden. Dort hatten die dann wiederum Probleme mit dem PAT, somit nur 13-14. Und okay, passiert, scheiß drauf, abgehakt. Nächstes Play, wieder Kickoff, Devonnie Reed, zack, bumm, mufft Kickoff. Also der will den quasi fangen und in dem Moment springt er ihm raus. Und Ravensburg steht wieder an der Dresden 21 und denkst du so, hallo, was passiert hier bitte gerade?
Also da hätte man es eigentlich fast schon dann auch verdient, da jetzt nochmal einen reinzukriegen, weil, also das war auch, das war, ich meine, das war, dass es den Ball so mit der Brust eben gefangen hat, was du halt eben nie machst.
Richtig.
Und naja, gut, aber Glück im Unglück, Devonnie macht seinen Fehler direkt wieder gut und fängt eine Interception in der eigenen Endzone. Und dann können wir wieder an den Ball kommen. Ja, und danach ist Dresden wieder ein bisschen konzentrierter. Und dann geht es so ein bisschen Schlag auf Schlag. Da wendet sich so ein bisschen das Blatt. Da gibt es 3 Scores. Immer durch Perez, zweimal durch Tyler Hudson Touchdowns. Und da steht es dann zur Halbzeit 13-35.
So, da wurde man mal kurz ordentlich durchgeschüttelt im zweiten Viertel. Mhm. Und jetzt dachte man natürlich, okay, keine Ahnung, was dort in den paar Minuten los war, was bei Devonnie los war, dass der den Ball dort nie festhalten konnte zweimal. Ja, und okay, in der Halbzeit gibt es nochmal wieder einen Ordnungsgong und weiter geht's. Und man ist hier wirklich der Favorit, der man sein sollte und spielt das Ding hier locker runter. Ich meine, man ist ja mit 22 Punkten in Front. Da denkt man so, okay, jetzt läuft's wieder. Ja, Pustekuchen, wenn ich an das dritte Viertel denke, das gehörte ja komplett Ravensburg. Die haben das Momentum, was wir denen dort geschenkt haben, dann war das egal, dass wir denen das wieder wegnehmen wollen, weil die haben es einfach komplett mitgebracht aus der Halbzeit und haben richtig Gas gegeben im dritten Viertel.
Ja, da gab es dann erstmal von Ravensburg einen längeren Drive, der, ja, da haben sie sich stetig übers Feld bewegt und ein bisschen damit die, ja, die Uhr kontrolliert, keine Ahnung, oder beziehungsweise unsere Offense vom Feld gehalten, das ist ja auch immer eine gute Sache. Haben dann natürlich eine Two-Point-Conversion versucht, die hat dann nie funktioniert, da stand es dann 19 zu 35.
Ja, vor allem bei dem längeren Drive muss man dazu sagen, der ist meiner Meinung nach auch mehr oder minder nur zustande gekommen, weil man den Wide Receiver immer so ein Yard hinter der neuen First-Down-Markierung Raum gegeben hat. Also dort war wieder das Problem, die waren einfach zu offen an den Stellen, wo sie hätten nicht stehen dürfen. Man war immer einen Schritt zu spät, der hat den kurz nach dem First-Down gefangen, das waren öfters mal Pässe direkt dahinter oder so, dass er nur noch ein Yard gehen musste, um ein neues First-Down zu haben. Und die hat man denen mehr oder minder ja geschenkt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es sah zumindest sehr unglücklich im Stream aus.
Ja, das stimmt. Ja, und danach gab es dann noch ein Quarterback-Sack gegen Justin. Und ja, da standen wir dann halt irgendwie beim 4. und 26. Aber Flori hat da einen wunderschönen Punt rausgezimmert und Ravensburg startete dann an der eigenen 5-Yard-Linie.
Ja, das war dann, dem Quarterback so egal, also ja, dem Ravensburger Quarterback.
Ganz genau. Denn der seines Zeichens, warte mal, wie heißt er denn eigentlich? Das ist gar nicht so leicht auszusprechen.
Broken McGovern. Ja, gut, also die im Stream haben den immer Broken genannt. Also deswegen würde ich das jetzt hier auch mal tun.
Okay, McGovern. Ja, der nimmt den Ball in der Hand, löst sich irgendwie oder aus der Pocket, flutscht da irgendwie durch. Da fliegt einer vorbei. Ich glaube, Devonny war es sogar.
Ich vermute, ja. Ich würde auch
der
sagen.
Der da hart irgendwie einen falschen Winkel, das falsche Timing nimmt und am Tackle vorbei rauscht und dann ist irgendwie keiner mehr da und 93 Yards später stehen sie kurz vor unserer Endzone.
Ja, dort haben sie noch nie den Touchdown gemacht. Da war unser neuer Defense Back zur Stelle. Barian Carbonell, hoffe ich, war das jetzt richtig, der Spanier, der jetzt gerade erst dazugekommen ist, der konnte dort gerade noch den Touchdown verhindern. Aber gut, jetzt hast du nur noch 2-3 Yards, die lässt du dir natürlich nicht mehr nehmen. Hm. Und zack, bumm, gab es wieder auf einen ziemlich freistehenden Wide Receiver in die Endzone, plus eine funktionierende Two-Point diesmal, Punkte für Ravensburg und stand 27-35. Und urplötzlich, hatte man doch irgendwie ein bisschen Nervenflattern auf Dresdner Seite.
Ja, Nervenflattern hatte aber unser OC-Coach Kruse nie, denn dann wurde es wild, dann gab es einen Trickplay.
Eigentlich geil.
Eigentlich geil, also Miller pitcht den Ball so schräg hinter zu Tyler Hudson. Tyler Hudson wird vom Receiver zum Quarterback, will das Ding Richtung Toff werfen, der freistand und zwischen ihm und Endzone, also war zwar noch ein weiter Weg, aber da war keiner mehr. Ja, gut, aber der wirft halt das Ding ja einfach in die Hände des Gegners.
Ja, aber wie, ey? Also wirklich zwischen dem Gegner und Toff waren ja auch nochmal bestimmt 4-5 Yards. Also der Ball war wirklich, es tut mir leid, Tyler, an der Stelle, der war einfach furchtbar schlecht geworfen.
Das war eine absolute Gurke. Also der Spielzug an sich, der hat gut funktioniert, ja, wirkte so. Also Tyler war frei, der Gegner war verwirrt und Toff konnte sich währenddessen alle auf Tyler Hudson dann fokussiert waren, konnte sich Toff freilaufen. Das hat alles gut funktioniert, aber der Pass hat dann halt einfach, nee, das war es ja dann halt leider nicht.
Ja, Ravensburg ist ja dann auch noch ein Stück, hat den Ball ja noch ein Stück retournieren können und im nächsten Play direkt beim Touchdown wieder Two-Point probiert. Wieder nie geklappt, zu unserem Glück muss man ja sagen, sonst wäre das Spiel ausgeglichen gewesen und zack, bumm, war man anstatt mit 22 Punkten zur Halbzeit nur noch mit 2 Punkten vorne. Und jetzt dachte man sich auf Dresdner Seite langsam so, oh Kacke, wir müssen hier doch mal zeigen, dass wir es ernst meinen. Und ja, Ravensburg hatte ja, wie gesagt, ein Play, Touchdown, zack, bumm, Dresden genau das Gleiche. Ein Pass, ich glaube, es waren über 50 Yards und dann ist Hudson noch für, ich glaube, 20 oder 30 gerannt. Und man hatte endlich auch nochmal im dritten Viertel einen Touchdown erzielen können. Aber ansonsten war das komplette dritte Viertel nur Ravensburg am Dominieren.
Ja, das stimmt. Da wurde man irgendwie nach der Halbzeit etwas überrascht von der Ravensburger Offense und Defense. Aber trotzdem, will ich nie untergehen lassen, dieser Pass auf Tyler Hudson, der lange, das war eine übelste Bombe.
Ja, das war richtig.
Das war nochmal so ein, also vorher ein Schockmoment und damit gab es nochmal so einen kleinen Dämpfer von wegen, ja, okay, ihr spielt mit, aber übertreibt man nicht. Das hat nochmal, ja, was heißt Dominanz gezeigt? Keine Ahnung, aber das hat zumindest in mir Hoffnungen erweckt, dass es hier doch noch in die richtige Richtung geht irgendwie.
Das ist wahr. Das Ding ist, was mich jetzt auch überrascht, dafür, dass Ravensburg im dritten Viertel so dominant war und uns ja tatsächlich auch so auseinandergenommen hat, ne, mit den ganzen Punkten und allen und ihrer offensiven Zeit auf dem Feld, war es deutlich erstaunlicher, was im vierten Viertel passiert ist, weil plötzlich war bei Ravensburg die Luft raus. Der Quarterback, der vorher wirklich gut gelaufen ist, gute Pässe angebracht hat, der wurde auf immer übelst ungenau, hat seine Receiver nie gefunden, hat der Running Back und auch er hatten kein Durchkommen mehr durch unsere D-Line. Und ja, wir haben dann auch nochmal Punkte nachlegen können zum Endstand von 33-49. Und damit hatte sich dann wahrscheinlich auch die Messe gelesen für Ravensburg. Die haben dann gesehen, okay, wir waren mal kurz dran und dann haben wir gesagt, naja, gut, bleibt halt.
Ja, genau. Also ich meine, es war ein sehr umkämpftes Spiel. Es war ein spannendes Spiel. Zu spannend zwischendrin, meines Erachtens. Aber am Ende können wir trotzdem festhalten, hier lief einiges schief. In der Defense wie in der Offense. Turnover, Riesenproblem. Trotzdem haben wir am Ende mit 16 Punkten Vorsprung gewonnen. Mit 2 Scores gegen ein gar nicht so schlechtes Team dieses Jahr, die Ravensburger. Und ja. So.
Ja, das sehe ich auch total. Ravensburg ist jetzt auch so, vor allen Dingen nach dem, was ich jetzt so gesehen habe von ihnen, tatsächlich auch so ein bisschen mein Favorit für den Südmeistertitel dieses Jahr. Dass so die da dass die da tatsächlich Chancen haben drauf, dort mitzuspielen. Ja. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass wir sie vielleicht in den Playoffs nochmal wiedersehen, im besten Fall zu Hause natürlich dann. Ja, ansonsten zu dem Spiel jetzt hier, was mir aufgefallen ist, wir haben die meisten Punkte kassiert diese Saison gegen uns. Das wird natürlich die Defense derartig nerven, dass man hier sicherlich diese Woche eine ordentliche Extraschicht einlegen wird.
Ja, ich habe da an der Stelle Probleme im Defensive Backfield gesehen. Mhm. Die Ravensburger haben das gut gemacht, bei Raumdeckung gut die Fenster zu füllen mit Spielern, die da ihre Routen laufen und der Quarterback das sieht und genau die freien Passfenster bedient. Das haben die echt gut gemacht. Das mussten alles gar keine langen Bomben sein, sondern so, keine Ahnung, so 6, 7, 8 Yard-Pässe in ein freies Fenster, wurde dann halt getackelt und dann ging es halt weiter. Also das haben die sukzessive immer wieder gut gemacht.
Ja, das ist aber auch der Wide Receiver mit der Nummer 1 von Ravensburg, Anthony Harris Jr., der hat uns natürlich auch ganz schön auf der Nase rumgetanzt, vor allen Dingen teilweise wirklich 3, 4 Defender gebraucht, um mal zu Boden zu gehen. Auch dort waren öfters mal eher schludrige Tackles dabei, muss ich sagen, die nie ordentlich ausgeführt wurden. Und ja, das war für mich auf jeden Fall Grund, dann mal nach dem Spiel bei unserem Defense-Koordinator Martin Schmidt nachzufragen, woran hat es denn gelegen in der Defense? Wie geht's dir denn nach dem Spiel und was macht denn so der Blutdruck?
Das Spiel haben wir im Großen und Ganzen verdaut. Wir schauen uns wieder nach vorne. Wir haben uns zusammengesetzt, die Fehler analysiert und werden daran arbeiten, dass die nicht nochmal passieren.
In der Secondary war oft viel Raum für den Wide Receiver, meist kurz nach dem First Down. Ja, woran lag es denn da eigentlich?
Nach der langen Pause war es ein bisschen zu erwarten, dass die Abstimmung auf einmal auf der Spielgeschwindigkeit dann zwischen den Positionen erst wieder gefunden werden muss, wie weit man gewisse Spieler in seiner Zone begleiten muss, wann man die übergeben kann, übernehmen kann. Das ist was, woran wir in der Woche auch wieder arbeiten werden und müssen dann in den nächsten Spielen dort wieder konsequenter, enger am Mann stehen.
Das dritte Viertel ging komplett an Ravensburg. Hatten Sie nach der Pause den besseren Gameplan oder lag es doch an dem Rost von der Sommerpause und der langen Anreise, die ihr hinter euch habt?
Ravensburg hat nach der Pause sehr gut dort angegriffen, wo wir in der ersten Halbzeit Schwachstellen gezeigt haben. Wir brauchten dann eine kurze Zeit, um das Momentum wieder auf unsere Seite zu holen und haben dann im vierten Viertel uns auf unsere Stärke besonnen. Müssen da in Zukunft wieder schneller reagieren, schneller identifizieren, was der Gegner versucht zu machen. Und auch daran werden wir arbeiten.
Ja, dann würde ich sagen, nach dem Spiel mal ein bisschen schütteln, kurz wieder klarkommen, was da für Sachen irgendwie ein bisschen anders liefen, falsch liefen als sonst. Aber wir können ja noch ein bisschen was Positives rausstellen, Markus. Wollen wir noch zwei MVPs uns angucken?
Ja, also ich habe kein Spieler mehr rausgepickt. Ich sehe dort die O-Line als Verbund, die den MVP-Titel tragen, weil die haben Justin Miller teilweise so viel Zeit gewährt, dass der, ja, wie hat der Kommentator einmal gesagt, der hat so viel Zeit, der war noch bei Oma ein Stück Kuchen essen, bevor er den Ball geworfen hat, weil der wirklich bis auf diesen einen Quarterback-Sack, wo ich nicht weiß, wer da wie gepennt hat. Aber ja, das war meiner Meinung nach wirklich eine kollektiv gute Leistung der Offensive Line dort, solche Lücken auch für Toff wieder frei zu blocken, der teilweise dann late eben durchsprechen konnte und Justin einfach ultra viel Zeit hatte.
Ja, das ist richtig. Die O-Line hat es auf jeden Fall verdient an der Stelle. Ja, ansonsten ist schwierig. Also Tyler Hudson hatte natürlich wieder ein starkes Spiel mit 250 Yard, drei Touchdowns. Sein längstes war 73 Yard, diese lange Bombe.
Okay.
Allerdings hatte mir zu oft einen Ball irgendwie fallen lassen. Natürlich hat er mit diesen Stats das Spiel auch wieder gerettet irgendwo, ne? Aber nö, sehe ich gar nicht ein. Anthony Tittle hat mir auch gefallen, der hat 9 Bälle gefangen. Aber du hast die O-Line genommen, du, ich nehme mal, obwohl das Special Team kann man jetzt auch nicht sagen, weil ja bei den, da zählen ja die Fumbles bei den Return-Geschichten auch
Ja,
mit rein.
das ist richtig.
Deswegen sage ich, ja, denn du, dann nehme ich Flori. Florian Finke, immer stabil, 7 von 7 PATs getroffen. Und da wir diese Saison, hier, also enge Spiele sind ja eher nie so Monarchs Ding. Wir gewinnen ja meistens schon sehr punktereich. Demzufolge ist jetzt Florian auch nie unbedingt immer das Zünglein an der Waage, wo er sagt, Game-winning Field Goal. Aber hier hat er einfach, während Offense, Defense und der Rest vom Special Team zum Teil ab und zu mal irgendwie gestruggelt hatten in dem Spiel, hat Florian seine Leistung abgeliefert, wie gewohnt, und deswegen kriegt er meinen MVP.
Das ist auch komplett richtig und gut so. Ja, damit wird es jetzt dann doch langsam mal Zeit, dass wir zu unserer Interviewpartnerin heute kommen. Wie schon angekündigt, Fabienne Lampe ist heute zu Gast. Mit ihr wollen wir auch nachher noch die Vorschau für Kiel machen. Hier muss ich kurz noch einwerfen. Wenn ihr am Samstag dabei sein wollt, bringt doch eure Kinder mit. Schulkinder haben nämlich freien Eintritt. Ihr könnt da online ein Ticket erwerben für Schulkinder. Ja, bei Kindern, die jetzt vielleicht so 15, 16 sind und wo es manchmal ein bisschen schwierig ist, ob sie noch in die Schule sind, bringt einen Nachweis mit, dass sie noch dabei sind. Ansonsten, ja, jetzt viel Spaß mit dem Interview.
So, und da kommen wir doch mal heute zu unserem, ja, heutigen Gast. Heute endlich mal wieder Frauenpower bei uns im Podcast. Ja, Fabienne Lampe ist hier. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Ja, die Stimme dürfte euch vielleicht schon bekannt sein. Erst auch mal von mir Hallo. Und bevor wir dich hier vorstellen, mach das doch einfach mal gerne selber.
Oh Gott, das funktioniert doch nie. Also ich bin Fabienne, aktuell der Host oder Mithost des offiziellen Podcasts der ERIMA GFL, This is GFL Football, und daneben Kommentatorin im Livestream von den Kiel Baltic Hurricanes.
Das war kurz gehalten, ne? Wenn ich mir hier deine wieder angucke. Du hast ja nie nur Kiel als Station in der GFL, du warst ja auch lange Zeit in Braunschweig dabei, hast ja dort quasi das Footballspiel an sich kennengelernt, warst auch lange Jahre Cheerleaderin und ja, ich weiß nicht, dürfen wir hier über deinen Hauptberuf reden oder kriegt man dann gleich schon was an den Deckel?
Man darf.
Man darf. Siehst du, deswegen habe ich vorher gefragt, weil du bist nämlich Rechtsanwältin, und bevor es hier ganz
Jetzt
ärgerlich wird,
abgesichert.
ja, das ist auch für uns so ein Freifahrtschein heute. Also Jungs, Mädels da draußen, wenn ihr uns hört, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir sind rechtsanwaltlich vertreten ab heute.
Oh, ihr könnt 340 € die Stunde zahlen. Hervorragend.
Wir gehören zum Verein, das geht uns alles gar nicht
an. Nee, Football ist ja Family. Das ist ja, und in der Familie ist das ja alles anders.
Ich weiß ja nicht, was ihr so für eine Familie habt, aber naja.
Aber wir wollen ja heute nicht über deinen Hauptberuf reden, sondern natürlich über den Football. Und da hast du uns auch noch verraten, du hast als Rechtsanwältin so wenig zu tun, dass du nebenbei noch als Sportjournalistin unter anderem für Touchdown 24 und die Atlanta Falcons in Deutschland unterwegs bist. Wie geht denn das zusammen?
Sagen wir so, indem man wenig schläft und sich selbst sehr stark hasst. Nein, also ich habe 2022, jetzt muss ich rechnen, nein, es war schon 2023, ich habe den Überblick über Raum und Zeit verloren. Einfach mal dem Thomas von Touchdown24 eine E-Mail geschrieben und gesagt, jo, ich hätte einfach Bock, mich ein bisschen zu engagieren, würde gerne mehr im Football machen. Und das hat sich dann sehr schnell zu etwas, ja, ganz Großem entwickelt, also indem ich dann eben auch wirklich anfangen durfte zu schreiben, Titelstory bekommen habe, etc. pp. Und dann sehr schnell entschieden habe, als Rechtsanwältin einfach meine Stunden zu reduzieren und dementsprechend nur noch 80% zu arbeiten und 20% dem Sportjournalismus zu widmen. Und dadurch bin ich dann quasi dazu gekommen, zu sagen, ich kann einen Tag in der Woche mich völlig dem Sport hingeben. Und dann ist eine Freundin von mir, die arbeitet in einer Sportagentur, auf mich zugekommen, die hat gesagt, ich kenne sonst niemanden, der so schreiben kann. Hättest du Interesse für die Atlanta Falcons, den deutschen Content zu machen? Und dadurch bin ich bei Touchdown 24 damals rausgegangen. Okay. Eben des zeitlichen Umfangs wegen. Und bin seitdem fest bei den Atlanta Falcons sozusagen. Also nicht fest, sondern als Freelancer, aber dort fest eingeplant und eben jetzt in der GFF mit dem Podcast.
Ist das dann, also warst du vorher Atlanta-Fan oder ist das einfach nur, weil das sich so ergeben hat?
Das ist mir doch nicht freiwillig.
Dinge, ich würde sagen, es sind Dinge, die darf ich hier gar nicht so laut sagen. Ich bin eigentlich von Haus aus Carolina Panthers-Fan.
Oha.
Weiß ich jetzt auch nie, was da besser ist.
Entschuldigung. Hallo. Du musst das hier mal schnell beenden.
Raus. aber so schnell kann es gehen, ne? Einfach Interesse, sich irgendwo im Football mit zu engagieren und schon ist man dabei. Das könnt ihr auch da draußen alle für euch mitnehmen, denn wenn jemand irgendwie Lust hat, sich irgendwo zu engagieren beim Heimverein in der eigenen Stadt oder eben ja, zum Beispiel eben bei der GFL selber oder bei irgendwelchen Newsformaten, zum Beispiel der Hendrik von Football, der sucht auch immer irgendwie Leute, die noch ein paar Artikel schreiben können oder sowas. Das wird immer begrüßt von allen Seiten, denn mehr Output ist einfach besser.
Mehr ist mehr und es genau. Ist auch immer Aufmerksamkeit und ja, ich finde, also ich bin ja jetzt auch noch, weil ich so wenig Freizeit habe und die möglichst viel verplanen möchte, ja auch ehrenamtlich in Kiel tätig. Also ich mache nicht nur den Kommentar, sondern eben auch den ganzen Game Day über Social Media, über Pre-Game Talk, über Post-Game Interviews etc. pp. Und das lohnt sich halt auch einfach, weil man kriegt sehr viel zurück. Es ist nicht unbedingt, dass sich die Tasche damit füllt, aber ich gehe einfach immer mit einem sehr, sehr breiten Lächeln so aus dem Stadion raus und weiß irgendwie, nicht nur das Spiel war toll, sondern die Menschen und das, was du gemacht hast, hat sich irgendwie auch gelohnt.
Ja, genau. Das sind auch unsere Erfahrungen, die wir bei einem Spieltag, wie viele Ehrenamtliche da rumwuseln, um so einen Spieltag überhaupt auf die Beine stellen zu können und ja, natürlich unentgeltlich und man macht das aber einfach gerne, weil man einfach, ja, da gehört man einfach zu so einer Familie und kann sein Hobby-Football-Fan sein eben noch ein bisschen erweitern, indem man halt auch aktiv mitwirken kann im Hintergrund und das ist immer eine tolle Sache.
Ja, das war bei mir auch so. Ich bin schon immer im Vereinsleben tätig gewesen, früher im Fußball und in der Freiwilligen Feuerwehr. Und dann haben sich Lebensumstände geändert, da fiel beides mit immer relativ schnell weg. Dann war auch so ein bisschen die Suche nach was Neuem da und dann ist es der Football geworden und ja, wie es der Erik sagte, also das ist halt einfach, dass das super funktioniert und dass man eben einfach ja was zurückbekommt, ohne dafür groß was, es ist für mich keine Arbeit, die ich hier leiste, das ist alles, mache ich alles ultra gerne und das macht, dafür will ich auch gar nie irgendwie Geld haben oder sowas, das lohnt sich einfach für mich, was ich dort leiste, damit ich den Leuten halt was geben kann.
Aber Fabienne, jetzt machst du die Geschichten in Kiel. Mhm. Und in Braunschweig bist du quasi mit Football in Kontakt gekommen. Warum denn jetzt in Kiel?
Ich bin in Braunschweig geboren und bin da, als ich 8 war, also das ist schon ein paar Tage her, mit meinen Eltern mitgeschleppt worden ins Stadion, weil ich halt nicht alleine zu Hause bleiben durfte am Wochenende. Und das war so meine erste Berührung überhaupt mit American Football und deswegen eben auch mit den damals Braunschweig Lions. Und dadurch dann eben auch sofort die Cheerleader gesehen, fand das total toll. Ich kann mich noch genau erinnern an diese Pyramide, die sie gemacht haben, wo ich dann da stand und gesagt habe, das will ich auch machen. Und ja, kurz danach war ich Vereinsmitglied in Braunschweig beim ersten FFC und habe als Peewee-Cheerleader angefangen und dann eben ab der nächsten Saison, ab 2000, an der Sideline gestanden. Ja, und dadurch war es Braunschweig und dann habe ich irgendwann Schule durchlaufen, Abitur und bin zum Studium weggegangen und bin dann vor 3 Jahren nach Hamburg gezogen. Und ja, Hamburg hat kein GFL-Team. Für mich war es immer klar, ich möchte in die Liga zurück, mit der ich aufgewachsen bin. Mhm. Und deswegen kam die ELF für mich nicht in Betracht. Und ja, dann war Kiel das Nächste und habe mich dann einfach Ende letzten Jahres mal dran geklemmt, Kontakt aufzubauen und habe gesagt, ey, ich würde total gerne was bei euch machen. Mein Traum ist es, Footballspiele zu kommentieren. Braucht ihr jemanden?
Und Kiel hat dankend Ja gesagt, nehme ich mal an.
Kiel hat dankend Ja gesagt, genau. Dann haben wir angefangen mit dem Super Bowl. Die haben dieses Jahr ein Super Bowl-Event gemacht im Kino. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht, so ein Live-Watching.
Ja.
Und die haben, um davor einfach auch so ein bisschen Event-Charakter zu haben und nicht nur, ihr kommt mit euren Kinotickets rein, kauft Popcorn und Getränke und langweilt euch zu Tode, bis der Super Bowl losgeht. So ein kleines Event gemacht mit Interviews von ein paar Key-Playern, ein paar Imports, haben dann PJ Settles, den jetzigen Quarterback, vorgestellt. Der war bis dahin noch nicht revealed. Und ja, so fing das dann alles an, dass wir Step-by-Step das aufgebaut haben, dass ich jetzt ab dieser Saison festes Mitglied dieser Truppe bin.
Und wenn jetzt Kiel gegen Braunschweig spielt,
Du meinst ja die letzte Wochenende.
Oh, das war ja ein wildes, spannendes Spiel. 28-27, ich habe da gewonnen sogar.
Habe
ich falsch getippt.
Es war mehr als wild. Es war vor allem das vierte Quarter. Es war das vierte Quarter, also die letzten 4 Minuten haben wir fast nur noch stehend kommentiert.
Vielleicht sollte ich mir das nochmal reinziehen.
Du hattest ja auch in eurem Podcast gesagt, dass so ein bisschen eine Hälfte vom Herz wird brechen. Und es war bloß noch die Frage, welche.
Genau.
Für wen wootest du dann bei so einem Spiel?
Das ist, kann ich nicht beantworten. Also es ist wirklich, es war der ganze Samstag, war erfüllt mit Glücksgefühlen. Einfach, weil ich wusste, ey, zum einen mein Team spielt zu Hause und mein Team kommt aber auch hierher. Mhm. Und ja, irgendwie, nee, ich kann gar keinen richtigen Ausschlag geben. Ich war sehr, sehr happy über den positiven Output, den Kiel geliefert hat. Auch dann, gerade weil die Defensive viele Probleme hatte in den vergangenen Wochenenden, die richtig aufgetrumpft hat. Aber es hat mir auch das Herz gebrochen, wenn Carolides Interceptions geworfen hat oder schöne Pässe übers Feld nicht angekommen sind. Also es war, ich wusste nicht so richtig, wer gewinnen sollte. Ich wusste es nicht.
Wir hatten vor unserem Spiel gegen Braunschweig Carey bei uns zu Gast im Podcast. Und der war ja letzter bei uns auch einfach so ein unfassbar sympathischer Typ. Und ja, es tut mir halt auch leid, wie du es schon sagst, wenn man dann sieht, für ihn läuft es halt nie. Er hat halt irgendwie schlechte Entscheidungen getroffen. Der Pass wurde intercepted oder sowas. Klar ist es für uns schön, als Dresden-Fans, aber es ist halt, irgendwie als Mensch finde ich es für ihn sehr, sehr schade und er ist halt so ein herzlicher Mensch.
Und so geht es mir eben auch. Also klar finde ich das schön, wenn Kiel gewinnt, aber ich finde es auch total traurig, wenn Braunschweig verliert, zumal im Hintergrund bei mir ist so eine hübsche weiße Cap. Braunschweig Lions steht da drauf und die war ein Geschenk von Holger Fricke, auch kein Unbekannter in der Liga, ist ja der Pressesprecher in Braunschweig. Und der kennt mich eben auch, seit ich 8 Jahre alt bin, weil ich auch auf jeder Auswärtsfahrt mit war. Also ich war auch, als Dresden in die GFL aufgestiegen ist, war ich die ersten Jahre mit auf den Auswärtsfahrten in Dresden. So, das ist halt, cool. Es ist auch immer noch mein Zuhause, ne? Das ist meine Heimat. Und das Team, was mich zum American Football gebracht hat, deswegen es war total toll, das Team feiern zu sehen. Es war aber auch total schade, das andere Team quasi so bitter verlieren zu sehen.
Das glaube ich gerne, ja. Da bin ich dann tatsächlich ganz froh, dass, dass mein Herz blau-weiß-gold schlägt und dass es da kein Zwist gibt.
Ja.
Jetzt wollte man natürlich gerne auch noch mal, sei denn der Erik wollte noch irgendeine Frage dazu
loslegen. Nee, ich wollte genau das Gleiche machen.
Genau, wir wollten ja auch noch mal ein bisschen über euren Podcast reden. Ne? Du hast den ja dieses Jahr übernommen mit Marco Ehrenfried zusammen, ehemaliger Quarterback der Schwäbisch Hall Unicorns. Und ihr habt das Format GFL-Podcast noch mal ein bisschen angehoben, habt das alles ein bisschen aufgefrischt, kommt jetzt regelmäßig. Und das Ganze habt ihr von Thorsten Sell übernommen, der das aus beruflichen Gründen leider abgeben musste. Ja, wie bist du eigentlich dort in diese Falle noch reingestolpert, zu sagen, hier mache ich auch noch?
Naja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich, ich wollte gerne zurück in die Liga, in der ich aufgewachsen bin, und hatte dann immer ein bisschen Kontakt zu Torben Dill, dem Geschäftsführer der Liga, und war letztes Jahr auch schon beim GFL Live Talk eingeladen gewesen und habe dann mit ihm einfach ein bisschen geschrieben, und er hat gesagt, ja, ich habe da eine Idee für dich. Wir möchten das Podcast-Format ein bisschen abändern und hätten dich gern als zweiten Host. Da war noch angedacht, das mit Thorsten Sell zusammen zu machen. Das hat sich dann, wie gesagt, aus beruflichen Gründen leider zerschlagen. Leider, weil ich Thorsten als absolut sympathischen, lustigen Menschen kennenlernen durfte und der ja auch aus Braunschweig kommt. Deswegen hatte ich mich sehr darauf gefreut, das Format mit ihm machen zu dürfen, aber habe auch mit Marco einen wirklich tollen Menschen als Co-Host gewonnen. Ja, und so habe ich den Job mit dem GFL-Podcast gewonnen.
Genau, und ihr sprecht ja in dem Podcast quasi über die Liga, was jetzt gerade so an den Spieltagswochenenden so geschehen ist. Ihr gebt auch irgendwie so Einschätzungen. Also ihr habt jetzt zum Beispiel, die letzte Folge war ja so eine, ja, Saisonhälfte Recap quasi.
Genau. Also jetzt die aktuell letzte Folge ist wieder vom letzten Wochenende gewesen. Also einmal, wie ist es denn gelaufen und wie sieht es denn für die kommende Woche aus? Und die Woche davor, als quasi die Liga-Bye-Week war, haben wir ein Special gemacht zur Saisonmitte mit Überraschungen, mit Enttäuschungen und uns da wirklich auch einen Deep Dive gegönnt, also nicht nur die Teams, sondern uns auch einzelne Spieler aus verschiedensten Teams angeguckt. Mit Vanja Müller zusammen, den kennt man ja auch.
Ja, Dresden wurde zweimal erwähnt. Immer gut, immer schlecht. Mal gucken, werden wir nachher nochmal drüber reden. Habe ich mir noch was zu notiert, zu deiner Aussage.
So spät schon, naja.
Das ist auch, also ich finde das auch ganz gut, dass ihr das jetzt so macht, so regelmäßig. Ich versuche das auch immer zu hören, damit ich in meiner Red Zone-Tipp das ein bisschen einfließen lassen kann, gerade was das Thema GFL 2 angeht, weil das ist so, ich werfe mal einen Dartpfeil und hoffe, der landet auf einen von beiden Teams. Da muss ich sagen, hilft mir das doch manchmal ganz gut wirtschaften. Und ja, Platz 12, ich kann mich momentan nie beklagen. Also
Platz 12?
Ja, mein Ziel ist es, vor allen Experten zu sein. Ich bin seit 2 Wochen endlich von Marco weg. Der hat irgendwas anders getippt als ich und hängt jetzt 2 oder 3, 4, 5 Plätze hinter mir. Also ja.
Ich sag immer liebevoll Experten, Schnexperten.
ja, stimmt. Aber also morgens du tippst du also so gut? Also du hast ja, glaube ich, mit Namen
MNXCast.
Ja. Also wir sprechen uns ja ab bei den Tipps, ne? Das sind ja schon unsere total. Tipps, kann man ja schon auch sagen.
Das sind unsere Tipps, genau.
Genau, also ich habe ja eigentlich auch den Haupt... Naja, ist egal.
Dafür bin ich in dem anderen Tippspiel furchtbar schlecht, aber das muss auch nicht, da geht es um nichts. Ja, deswegen. Stimmt.
Um Ehre, ja, Markus, um Ehre.
Das ist richtig. Jetzt hattet ihr ja auch, oder du zumindest, du für deinen Teil, Solo, eine Sonderfolge für die Liga-Reform gemacht. Ne? Mhm. Die ist hatten wir in unserer letzten Folge auch schon mal einen Hinweis drauf gegeben. Erik hat das hier mal so grob in einem 5-Minuten-Schnipsel zusammengefasst. Und da hat sich einer unserer Hörer an mich gewandt und hat gemeint, schöne Grüße gehen daraus an Jakob, dass wir das Thema Regionalprinzip auflösen, nicht besprochen hatten. Lag auch eben, wie gesagt, daran, eigentlich war unsere Folge schon fertig, als diese Liga-Reform kam. Mhm. Hat Erik nochmal so einen 5-Minuten-Schnipsel reingehauen, damit wir es zumindest nicht ganz unter den Tisch fallen lassen.
Ich dachte mit, ich verlinke die Folge unter unserer Folge, ist alles erklärt.
Hätte auch sein können, ja. Aber jetzt haben wir ja hier wirklich die Fachfrau heute sitzen. Genau, Regionalprinzip auflösen. Naja, da war so die Frage von Jakob.
Der Fachmann ist ja Axel Streich.
Ja, aber der ist ja leider heute nie hier. Ja, also du als Fachfrau musst dann halt heute herhalten, wenn Axel leider nie available ist. Dieses Thema, was Jakob da ansprach, Regionalprinzip auflösen. Mhm. Das bedeutet ja, ne, wenn dann die Liga-Reform irgendwann mal durch ist und nur noch ein Aufsteiger und ein Absteiger jeweils aus der ersten bzw. zweiten Liga gibt, kann es ja passieren, dass aus dem Süden einer absteigt, aber aus dem Norden jemand aufsteigt.
Genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, weil sich das ja dann topografisch verschiebt mit den Teams, weil das ja an den Breitengraden dann bemessen wird, könnte es passieren, dass Dresden in die Südstaffel rutscht und somit Chancen hat, Südmeister zu werden?
Das wäre möglich. Das kommt natürlich drauf an, wo kommen die anderen Teams dann her. Ne? Also es ist halt einfach so, dass man aufgrund dieser Absteigerregelung, dass es eben nicht mehr zwei Ab- und Aufsteiger gibt, also mit Blick darauf Norden und Süden, ja, sondern dass es ja wirklich nur noch einen einzigen gibt, dass man dieses Regionalprinzip deswegen, ihr habt es ja schon gesagt, nicht halten kann. Und natürlich wird Kiel nicht in die Südstaffel geschoben werden, das ist relativ klar, sondern dass man die Grenze natürlich ein bisschen da zieht, wo es mittiger wird, ja. Und dann muss man natürlich gucken, wer wo aufsteigt, wer wo zu verorten ist, um das neu, ja, mehr oder weniger auszuwürfeln. Das hat Axel Streich auch gesagt, das wird man dann justieren müssen, wenn es soweit ist und man eben Klarheit hat entsprechend. Also es könnte passieren, dass Dresden auch mal für ein Jahr in den Süden rutscht, ja.
Das wäre auf jeden Fall auch mal genial, muss ich ehrlich sagen. Also ich stelle mir das cool vor, doch. Ja, also die Auswärtsfahrten wären grauenhaft, aber hey.
Das stimmt allerdings. Ja, nee, aber so hatte ich das auch auf jeden Fall verstanden, dass dann quasi, soweit sind wir noch nie in der Planung, wenn solche, wenn so eine Situation entsteht, dann wird halt dann geguckt und genau. Natürlich sind wir hier nie die NFL und dann wird natürlich auch finanziell geguckt, dass das Sinn ergibt, ne? Auswärtsfahrten, Reiseentfernungen und ja, wie lange sitzt im Bus, wie viel kostet der Spaß? Das muss natürlich dann alles mit berücksichtigt werden, dass das alles auch Sinn ergibt.
Genau, aber es gibt jetzt ja auch schon so einen Topf für die Interconference Games, für die weiten Anreisen und zum Beispiel, was habe ich mitgenommen? Ich glaube, es ging aber um das GFL 2 Championship Game, aber ich kann mir vorstellen, dass das eventuell auch Anwendung findet, dass derjenige, wo das ausgerichtet wird sozusagen, das Spiel, dem Gegner quasi die Reisekosten sich da mit dran beteiligen muss.
Ja, ist auf jeden Fall fair.
Eben. Aber wie ist das eigentlich? Du wolltest wahrscheinlich gerade das Gleiche fragen bei dem Championship Game. Wer hat denn dort Heimrecht? Also wie wird das gewürfelt?
Jetzt bin ich auch überfragt. Also da bin ich gerade gar nicht so. Ich meine, ich habe es irgendwie gelesen schon, aber muss ich mich jetzt gerade einmal. Ich sage ja Experten schon Experten. schon heißt es ja, die Frau hat keine Ahnung.
Also das ist tatsächlich interessant, aber dieses Jahr ist ja noch nie. Nee, dieses Jahr haben wir noch kein Championship Game. Ab nächsten Jahr ist das.
Nächstes Jahr, genau. Dieses Jahr fängt man ja so ein bisschen mit dem Regional, mit der Regionalliga an und GFL 2, was aber damit zu tun hat. Man konnte dieses Jahr noch nicht beginnen auf Ebene ERIMA GFL, GFL 2, weil die Lizenzstatuten und die enthalten eben Regelungen für Auf- und Abstieg schon festgesetzt sind und unterschrieben sind. Und das heißt, jedes Team hat sich ja natürlich auch entsprechend darauf eingestellt und auch einstellen dürfen, sodass man jetzt quasi diese unterschriebenen Verträge nicht brechen kann einfach.
Das wäre ja auch mies, wenn man dann plötzlich vor verendete Tagessagen gespielt. Pass auf, alles anders, ihr steigen einfach zwei mehr ab.
Das wäre nur gegangen, wenn es einen wirklich einstimmigen Beschluss gegeben hätte und den gab es eben nicht.
Ich finde das aber gut, so wie es geregelt ist. Ob an sich die ganze Nummer, dass die Liga zu verkleinern auf 12 funktioniert, um irgendwie die Qualität zu erhöhen und die Attraktivität irgendwie der Spiele zu erhöhen. Das wird sich zeigen. Also ich da habe ich noch keine Meinung.
Ich finde die Liga dieses Jahr ja so attraktiv, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das wird sich tatsächlich zeigen. Wir hatten die Liga ja schon mal mit 12 Teams. Auch das muss man ja sagen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe sie noch mit 12 Teams erlebt. Das hat auch funktioniert. Aber natürlich muss man sich darauf einstellen. Es gab ja auch die Diskussion eines sehr harten Cuts. Dann hätte es ja nächstes Jahr noch zwei Absteiger mehr gegeben. Dann wären nämlich die 8 und 7 Platzierten direkt abgestiegen und die 6 Platzierten hätten diese Playdowns unter sich ausgespielt. Aber da hat man sich jetzt eben für diesen sanfteren Weg entschieden, das Step by Step zu machen.
Genau, also wie gesagt, ob das am Ende wirklich den erhofften Effekt hat, das wissen wir nie. Aber ich finde den Weg dahin, finde ich die beste Variante eigentlich, das so in diesem langen Rahmen zu machen.
Die Teams haben jetzt eben halt auch einfach nochmal die Chance, die wissen, wie es weitergeht. Genau. Und sie wissen, sie haben nochmal die Chance, so zu recruiten und ihr Team zusammenzustellen, dass sie eine Chance haben zu bleiben. Und nicht, wenn sie dieses Jahr eben, gucken wir jetzt gerade mal, vor allem im Norden zum Beispiel, auf natürlich die Paderborn Dolphins, müssen wir immer drauf schauen, aber auch die Hildesheim Invaders, die gerade echt strugglen, wenn die jetzt schnips einfach weg wären.
Ja.
So kann man wirklich denen noch an die Hand geben, ey, ihr wisst, was zu tun ist, ihr müsst recruiten, ihr müsst euch beweisen. Und so sieht es dann nach 26 aus und so nach 27. Und entweder seid ihr stark genug oder eben nicht.
Ja, das bin ich voll bei euch, finde ich auch den bestmöglichen Weg.
Und geht es ja nicht nur um Stärke, muss man auch immer sagen, Stichwort Sponsoren, Stichwort Gelder, Stichwort Vereine. Das alles nicht head over heels auseinanderzureißen möglicherweise. Denn wir alle wissen auch, ein Abstieg bedeutet immer einen Verlust von Sponsoren, weil wie attraktiv ist denn, weiß ich nicht, ein Paderborn-Dolphins-Team in der zweiten Bundesliga? Kann ich persönlich jetzt nicht einschätzen, ist ja aber generell einfach so ein Punkt, ist immer weniger attraktiv, wird immer weniger, es ist nicht Fußball.
Ja.
So, es ist immer noch leider Gottes ein Nischensport. Und deswegen finde ich, ist es ganz gut, dass man den Vereinen damit wirklich die Chance gibt, sich in allen Bereichen so aufzustellen und eben auch dann zu arbeiten, dass es ja am Ende jetzt dann an ihnen hängt und nicht an Liga-Entscheidungen.
Das stimmt. Also guter Punkt mit den Sponsoren. Du musst halt auch einfach tatsächlich ein bisschen Glück haben, dass du in deiner Region gesehen wirst. Ne? Rostock spielt ja jahrelang jetzt schon zweite Liga und die haben einen stabilen Sponsorenstamm, gerade auch dort mit der Sparkasse, wie wir ja auch, einen Sponsor gefunden, der lange dabei ist und auch gut investiert und dementsprechend ja auch das Team stärkt. Und Paderborn, wie du es ja sagtest, hat dort wahrscheinlich auch das Problem, die haben einfach in der Nähe dann andere Teams, die vielleicht in der GFL 1 spielen oder einfach besser ziehen, wo es dann halt schwierig wird, wo der Sponsor vielleicht abwandert, wenn die eben absteigen müssen.
Genau das. Und das jetzt so Hals über Kopf zu entscheiden, finde ich, ist dann wirklich schwierig.
Das ist richtig. Jetzt würde ich gerne noch mal einen kleinen Sprung zurück machen. Mir ist nämlich noch was aufgefallen. Wir hatten ja vor uns über deine Tätigkeit für die Atlanta Falcons Deutschland gesprochen und sowas. Mhm. Wenn man dein Insta-Feed und dein Insta ein bisschen anschaut, du warst in diversen NFL-Stadien unterwegs.
Ja.
Dezent neidisch frage ich jetzt hier, wie schafft man sowas?
Indem man Rechtsanwältin ist. Verdammt. Indem man Rechtsanwältin in einer Großkanzlei ist, dadurch ein ganz gutes Gehalt hat. Ich weiß nicht, damit würde ich vielleicht erstmal anfangen. Das hat mir meine Reisen ermöglicht, generell. Also ich habe ja wirklich auch als Fan das Reisen angefangen.
Okay.
Ja, also meine erste Reise war eine Reise nach New York und Charlotte und habe da dann eben Carolina Panthers gegen Pittsburgh Steelers als allererstes geguckt. War eines der ersten Spiele in den USA und dann in New York die Jets gegen die Jaguars. Und ja, dann kam Touchdown 24 und dadurch eben die Option, Akkreditierungen zu beantragen und hatte da eben das Glück, zum einen eben, wie gesagt, den finanziellen Aspekt ganz gut abdecken zu können und zum anderen aber eben auch, ich sag mal, Ich hoffe auch, dass das keiner, der das heute überheblich findet. So, ich habe eben durch diese Ausbildung als Juristin die Chance oder die Fähigkeit zu schreiben. Und das konnte ich ganz gut auf den Sport natürlich überschreiben und habe dadurch natürlich eben auch dort so überzeugen können, dass die gesagt haben, ey, wenn du rüberfliegst, dann schreibst du eben uns die Titelstory und so weiter. Die haben mir das halt an die Hand gegeben und dadurch bin ich dann in diese Reisen auch gekommen. Und eben auch
wird da niemand eingeladen von den Falcons?
Ja gut, die Falcons sind ja was anderes. Also die Falcons sind ja jetzt was anderes, weil es ging ja um generell den Besuch der NFL-Stadt. Ich war ja zum Beispiel letztes Jahr in Las Vegas beim Super Bowl.
Oh. Cool.
Das ist halt zum Beispiel ein Akkreditierungsantrag. Ja. Und klar, die Falcons laden schon ein, da bekommst du dann schon auch deine Akkreditierung und zum Beispiel auch eine Tagesgage, wenn du dann vor Ort arbeitest. Und es wird... Für Berlin ist es auch schon beantragt, zum Beispiel, dadurch, dass die Falcons dieses Jahr in Berlin spielen. Genau. Aber es ist halt auch immer mit Arbeit und Aufwand verbunden. Ne? Es ist halt nicht nur, haha, schön, sich ein Spiel anzugucken, sondern es ist dann eben mehr oder weniger die ganze Zeit arbeiten.
Also, wenn du für den nächsten Super Bowl einen Kofferträger brauchst, ich habe Zeit. Ich mache das auch kostenlos notfalls.
Stell dich mal ganz, ganz weit hinten an.
Ich vermute, ja.
Diese Schlange ist sehr lang.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wer will das nie? Also ich habe ja auch unser ehemaliger Wide Receiver Robin Wilczek, der ja, ich weiß nicht, ob es immer noch, aber zwischenzeitlich für Football Bromance gearbeitet hat. Die waren ja auch mittlerweile für zweimal oder dreimal jetzt schon beim Super Bowl dabei.
Der war
jetzt letztes Jahr eben mit und da habe ich natürlich auch Bilder gesehen. Also ja, da kann man nur applaudieren, wenn man das geschafft hat. Also wirklich ganz groß neidisch auf jeden Fall hier an der Stelle.
Es ist Jammern auf hohem Niveau, muss ich sagen. Aber es ist, man stellt sich das so vor wie all fun and games. Aber es ist wirklich, wirklich unsagbar anstrengend. Also ich habe, ja, weiß ich nicht. Also wir hatten 9 Stunden Zeitunterschied und ich habe pro Nacht ungefähr 2 Stunden geschlafen, dank Jetlag und dessen ich nebenbei eben noch dann immer nachts dann irgendwelche Artikel geschrieben habe oder so. Also ja, es ist, deswegen sage ich, es ist Jammern auf hohem Niveau. Ne? Jeder würde sich dafür ein Bein ausreißen und ich würde es auch wieder machen, aber man darf das halt auch einfach nicht unterschätzen, weil man wirklich so von Interview zu dem und du hast keine ruhige Minute für dich. In so 8-9 Tagen. Und das wird, irgendwann geht's dir an die Nieren.
Ja, also ich glaube dir das auch, gerade wenn man dort zu diesen Pressekonferenzen, wenn die Spieler dort von Hunderten von Reportern belagert werden und dann kommt der noch und der noch und der noch und du willst irgendwie deine Fragen loswerden, die schon 3 Leute vor dir gestellt haben, das ist natürlich dann irgendwann auch ultra anstrengend, sich da immer wieder durchzukämpfen und alles. Also das, ja, aber trotzdem, wenn du keine Zeit, keine Lust hast, sag Bescheid, ich mache das notfalls für dich.
Ja, also wenn es die Falcons in den Super Bowl schaffen sollten, dann kann ich dir sagen, werde ich schon Zeit und Lust haben.
Das ist so wahrscheinlich, wie dass die Steelers ein Playoff-Spiel gewinnen. Aber hey.
man darf ja noch träumen.
Gesunde Selbsteinschätzung.
Ja, was will man machen dieses Jahr? Aber mach mal das hier nie auch noch auf.
Genau, dann lass uns doch mal wieder zurück in die GFL kommen. Und wir können ja dann langsam mal in Richtung des kommenden Spiels gegen, also Monarchs gegen Kiel, kommen.
Her damit.
Jetzt allgemein erstmal zu Kiel. Also du bist dann natürlich der richtige Ansprechpartner. Was ist denn so, wie zufrieden ist man in Kiel mit der bisherigen Saison?
Ich sag mal so, es könnten und sollten eigentlich 2 Spiele mehr auf der gewonnenen Seite, auf der Haben-Seite stehen. Denn 8 Sekunden haben über diese 2 Spiele entschieden. 1x2 und 1x6. Und das ist natürlich dieser Punkt und Faktor, an dem man eine gewisse Unzufriedenheit hat, weil man natürlich weiß, es könnte besser sein, wir könnten viel sicherer stehen. Dann hätten zum Beispiel die Berlin Rebels 1 Sieg weniger. Und man würde viel weit, also das aktuelle Picture gibt nicht so 100%ig das wieder, was eigentlich sein könnte und vielleicht auch müsste.
Okay, also
gleichzeitig, Gleichzeitig, nur um das kurz zu vollenden, ist man natürlich zufrieden, weil man die letzten Jahre doch ja eher im Keller gespielt hat und immer wieder irgendwie das Team im Rebuild war und der Rebuild vom Rebuild. Und jetzt ist man im zweiten Jahr eines wirklich richtigen Aufbaus und das zeigt sich jetzt einfach auch. Und ich persönlich finde, damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein.
Genau, also um die Leute mitzunehmen, ihr steht jetzt in der Nordstaffel auf dem vierten Platz mit 4 Siegen und 4 Niederlagen.
Genau, es könnte 6-2 stehen.
Ja, genau, also gegen Düsseldorf, nee, Quatsch, gegen Hildesheim war es so knapp und gegen Berlin. Mhm. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin ja auch überrascht und sozusagen positiv überrascht. Ich habe euch nie so stark gesehen vor der Saison auf jeden Fall. Weil du sagst, man war es schon so ein bisschen gewohnt, dass Kiel irgendwie unten mit dabei ist, aber ja, vielleicht ist dann jetzt eben so ein Aufwind mal da und geht voran. Also ihr macht, es scheint auch, die Kieler Offense macht echt ordentlich Punkte. Also hier ist fast immer irgendwie um die 30. Ihr habt sogar ein Spiel mit 58 Punkten. Da ist
das
ordentlich was los
in der Offense. Das war gegen Saarland. Das war gegen Saarland, ja.
Also ich muss ja auch persönlich sagen, wo wir vor der Saison so ein bisschen getippt haben für uns, wie die Tabelle aussehen wird. Ich war mir tatsächlich unsicher, ob ich Paderborn oder Kiel auf dem letzten Platz setze. Ich habe mich dann für Paderborn entschieden. Muss auch ehrlich sagen, ich bin aber auch auf der Gegenseite, enttäuscht ist ein hartes Wort, aber doch schon enttäuscht von Hildesheim und von Braunschweig tatsächlich. Ja. Was dort passiert, ist schade. Aber das ist auch der Norden ist irgendwie ganz schwer. Klar hast du mit Dresden und Potsdam so die zwei Teams, die wahrscheinlich den ersten Platz unter sich auskaspern werden. Danach wird es schwierig. Ich war auch am Anfang der Saison enttäuscht von Berlin. Mittlerweile sind sie dort, wo ich sie vermutet habe. Hat aber auch, die haben Anlauf gebraucht. So, und dass ihr jetzt tatsächlich momentan auf dem vierten Platz seid, finde ich gut. Überrascht mich, aber ich finde es gut.
Ja, ich gehe da voll mit, gerade ein Team wie Braunschweig, also sind wir wieder dabei, mein Herz zerbricht in einer Hälfte, hat ja eigentlich mit im letzten Jahr New Yorker als Sponsor die besten Voraussetzungen und Bedingungen, um einen wirklich konkurrenzfähigen Kader zu bauen. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie in den letzten Jahren seit dem letzten gewonnenen German Bowl so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also ich bin ja auch so ein bisschen der Verfechter, dass ich glaube, dass Troy Tomlin über seinen Zenit hinaus ist. Das ist halt wirklich jetzt dann auch vielleicht mit dem Abgang von New Yorker als Hauptsponsor eines neuen Headcoaches bedarf. Und gleichzeitig denke ich mir auch, gut, wir kennen es doch aber, auch wenn wir nochmal diesen Vergleich zur NFL ziehen, die Teams sind manche Jahre sehr, sehr gut, dann hast du eben irgendwann diese Abgänge zu verzeichnen oder auch eben eine Verletzungshistorie oder ähnliches oder eben auch ein Headcoach in Häkchenproblem und irgendwann wandelt sich das in so ein Erfordernis eines Rebuilds und ich glaube, dass wir nach sehr, sehr vielen Jahren jetzt zum Beispiel in Braunschweig dort mal angekommen sind. Und das gerade so ein bisschen dieser Punkt ist, dieser Wendepunkt.
Ja, na, Braunschweig hat ja auch wie wir in Dresden Spieler, die quasi seit immer dabei sind, gefühlt.
Benjamin Kral.
Ja, zum Beispiel, war auch schon mal hier zu Gast. Wer ist jetzt zurückgekommen mit gefühlt, ich glaube 41, hier Niklas Römer? Patrick Finke. Patrick Finke, der hat sich gedacht, Mensch, mit 41 machst du mal den Brady und komm zurück.
Ich wollte gerade sagen, Tom Brady, der GFL.
Es ist geil, wenn du solche Spieler hast, aber klar, irgendwann brauchst du halt wirklich einfach mal entweder den Nachwuchs, den du hochziehen kannst oder halt einfach irgendwie andere Möglichkeiten, dein Team zu verjüngen, damit du eben wieder dann neu angreifen kannst. Das ist halt ein Thema.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Corona da eine große Rolle mitgespielt hat. Eben lange stand der Vereinssport still, was Kinder- und Jugendarbeit anbelangt. Und natürlich ist es dann, du musst nachziehen. Und Braunschweig hat eine sehr, sehr gute Jugendarbeit und ja auch eine gute zweite Mannschaft. Aber ich glaube, dass da einiges verloren gegangen ist, was sonst jetzt in dem Kader stehen könnte. Und um die Braunschweiger ein bisschen in Schutz zu nehmen, die haben natürlich in diesem Jahr auch wirklich massiv mit Verletzungen von Stammspielern zu kämpfen.
Ja. Bevor wir jetzt hier aber einen Braunschweig-Podcast draus machen, auch wenn das sicherlich auch ein schönes Thema hier an der Stelle wäre, wollen wir ja bei Kiel noch ein bisschen bleiben. Jetzt hatten wir ja das Hinspiel gegen Kiel, muss man ja ehrlich sagen, war in der ersten Halbzeit schon ein ganz schöner Schock für uns. Wir sind das einzige Mal diese Saison mit einer Niederlage in die mit einem Rückstand in die Halbzeit gegangen. Was denkst du, wird Kiel das nochmal schaffen, uns so zu schocken?
Ich kann es mir nach der letzten Woche gut vorstellen, dass man kommt ja mit diesem Rückenwind so ein bisschen. Man kommt gestärkt, man will unbedingt seinen vierten Platz verteidigen. Jetzt machen wir wieder den Braunschweig-Podcast auf. Die fahren ja zum Interconference-Game zu den Straubing Spiders. Das heißt natürlich, die haben möglicherweise einen etwas leichteren Gegner als Kiel jetzt mit Dresden. Das ist ja schon ein Monster, was da auf sie zugerollt kommt. Ich kann es mir aber gut vorstellen, zumal man ja das Team um Dresden jetzt noch besser kennt, weil man mehr Tape noch hat.
Ja, und wir haben ja auch gesehen, dass unser Team, also die Monarchs im letzten Spiel gegen Ravensburg auch irgendwie ja gewisse Phasen im Spiel hatte, wo man irgendwie zu nachlässig wurde und plötzlich waren die dran. Die Ravensburger, also da kann schon noch alles passieren. Und unsere Spieler sagen auch immer, Kiel ist immer ein unangenehmer Gegner.
Und man hat das bei Dresden auch in dieser Saison öfter gesehen. Also manchmal war da vielleicht auch so dieses kleine Quäntchen Glück im Nachjustieren dann dabei, dass sie nicht vier Quarter Defensiv-Football spielen. Und wenn die Defensive einen schlechten Start erwischt, dann könnte es wirklich so ein bisschen diesen Schocker geben, weil eben, wir hatten es schon angesprochen, Kiel, was Punkte anbelangt, doch sehr effizient ist.
Das ist richtig, ja.
Genau.
Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass im Hinspiel vielleicht der eine oder andere noch gedacht hat, ist ja nur Kiel. Na? So, die gehen mal hin, fahren mal drüber und weg ist. Dass sich das anders gezeigt hat, hat man dann schmerzlich feststellen müssen. Jetzt denke ich mal, also ich glaube es tatsächlich nie, dass es Kiel nochmal gelingen wird. Es wird eine Herausforderung für unsere Defense trotzdem werden. Aber viele werden aus dem Hinspiel gelernt haben, werden natürlich jetzt auch von den Coaches ordentlich eingetrichtert haben. Guckt euch die letzten Spiele von Kiel an, was da geht, was die leisten können. Wir haben uns ja auch hier und da noch mal ein bisschen verstärkt, gerade jetzt mit Lamont McDougall, der zurückgekommen ist. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was der jetzt für einen Impact wieder haben wird auf der Defense-Seite. Ja, also ich glaube es tatsächlich nie, dass es noch mal so einen Schock geben wird.
Ich kann mir vorstellen, weil wir gerade das Thema die offensive Effizienz in Kiel hatten, das Gleiche gilt natürlich auch für Dresden. Und mir fällt hier in der Tabelle auf, dass wenn es bei euch ein Schwachpunkt ist, scheint es mir die Defense zu sein. Denn viele Punkte hageln da auch irgendwie Woche für Woche tatsächlich rein.
Tatsächlich ist das so. Gerade die Wochen vor der Liga bei waren ein großes Problem. Und es ist auch so, dass, ich sage mal so, die Ausfälle, die defensiv passiert sind, sind fast ausschließlich auf der Linebacker-Position passiert. Das heißt natürlich, du hast irgendwann auch ein Linebacker-Problem. Da hat's echt gehapert. Dann hast du dir zum Teil Punkte einkassiert durch wirklich dumme Strafen, also dann eben durch unsportliches Verhalten, durch einen Griff ins Gesichtsgitter und schon stehst du dann als Defensive kurz vor deiner eigenen Endzone, ja, und kassierst die Punkte. Jetzt ist es aber so, dass ich finde, dass nichts gegen die Dresdner Offense, ne? Also wir alle, wer schon mal This is GFL Football gehört hat, weiß, ich liebe Tyler Hudson. Ich weiß, was der an Produktivität drauf hat. Die Defensive ist aber zumindest jetzt im Spiel gegen Braunschweig so hellwach gewesen und damit so gefährlich. Also Rob Revels ist jemand, der sehr, sehr gerne Bälle aus der Luft abfängt. Gerade jetzt auch im letzten Spiel 2 Interceptions, auch die Spiele davor immer mit einer geglänzt. Geblockte Field Goals waren jetzt so ein bisschen der Saver. Ansonsten auch wirklich, du hast wirklich gute Spieler, die eben auch ihre Gegner gut covern und wenn sie so wach sind, wie sie gegen Braunschweig waren, also nur unter diesem Aspekt, dann sehe ich da eben auch eine entsprechende Chance. Ich gehe auch davon aus, dass CJ Davis auf Tyler Hudson abgestellt werden wird, weil das der Einzige ist, der dem irgendwie gerecht werden könnte.
Jetzt, also Interception ist natürlich so ein Ding. Wir hatten ja mit Justin Miller, der hat ja, ich glaube, jetzt seine zweite Interception. Ja, zweite. Seine zweite Interception geworfen. Hoffe ich mal, dass es nie noch mehr werden, weil er war jetzt, glaube ich, 5 Spiele ohne Interception, dann hat er seine erste geworfen. Wer bitte keine Bälle mehr wirft, ist Tyler Hudson, oder der geht vorher mal in die Schule und lernt das nochmal kurz. Das sah ganz wild aus, dieser Pass. war witzig, dass der jetzt eine Interception hat. Bin ich mal gespannt. Du hattest ja im GFL-Podcast gesagt, ein bisschen so Rob Revels, ich sag jetzt mal nicht vor den Bus geworfen, aber dass er manchmal zu impulsiv ist. Hatten wir ja mit unserem Linebacker Logan Mobilini das Gleiche.
Ich wollte sagen, genau. Der hat nämlich auch im Spiel gegen Kiel ganz schön aufgemuckt.
Ja, ja, aber der ist so zwischen, wir haben ja die Folge mit ihm Between Madness and Genius genannt, weil er ist halt, er kann Spiele komplett geil spielen ohne eine Strafe und im nächsten Spiel macht er sonst was für Plays, aber haut halt auch unnötige Strafen oder fabriziert unnötige Strafen. Du hast es angesprochen, Rob Revels ist auch einer meiner Players to watch in der Defense auf jeden Fall. Mit den Stats, die er bisher geleistet hat, mit über 40 Tackles, einem Quarterback-Sack und mittlerweile 3 Interceptions oder 4 sogar. Wie, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, was muss unsere Offense machen, um Rob zu provozieren, dass er, sagen wir mal, schlecht spielt?
Ich glaube, die muss gar nicht mal groß provozieren, sondern das ist Rob selber. Rob ist jemand, der wirklich, das ist einer der allerliebsten und herzensbesten Menschen, die ich so kennenlernen durfte. Aber Rob ist ein Kämpfer und der will der Beste sein und der will alles geben, damit das Team gewinnt. Und wenn man in so eine vielleicht unsichere Situation kommt oder vielleicht auch mal ein Missed Tackle oder ne, solche Geschichten, dann besteht so ein bisschen diese Option. Er ist halt wirklich ein aggressiver Spieler und dadurch passiert es dann halt vielleicht mal, dass man dummerweise, und ich finde, das ist ein dummer Fehler, weil gerade jemand wie ein Importspieler sollte es besser wissen, halt dann ins Gesichtsgitter greift, um den Spieler doch noch zu stoppen.
Ja, und es scheint auch eine gute, in der Offense eine sehr gute Verbindung zu geben zwischen ja eurem Quarterback PJ Settles und allen voran Wide Receiver Chandler Smith. Mhm. 8 Touchdowns hat Chandler schon gemacht und bei PJ Settles
9 mittlerweile.
9 mittlerweile Receiving, schon, okay.
Ja. Oh. Und die falschen Sets rausgeschrieben. Ach.
Naja, wir kennen ja die Stat-Seite dieses Jahr. Und quarterback-seitig 15 Touchdowns, auch nur 2 Interceptions. Also wirklich 2 Interceptions nach 8 Spielen in der GFL. Das ist schon echt.
Was hast du denn, sag mal? Jetzt muss ich hier mal einhaken. Es sind tatsächlich 15 Passing-Touchdowns zu 9 Rushing-Touchdowns.
Ja, ja, ja.
6 Interceptions.
Oha.
Zu 3 3 Fumbles. Ja, 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 ja. Da muss ich mal einhaken. Also, er ist gut, aber er hat seine Fehlerchen.
Ach ja, diese Stats. Manchmal. Vielleicht liegt es auch mal wieder an mir. Das ist auch durchaus möglich.
Aber
habe ich hier gewomansplained quasi.
immer her damit, ist völlig okay.
Aber du sagtest ja auch 9 Rushing-Touchdowns. Ich glaube, mit so Dual-Threat-Quarterbacks, da hat unsere Defense, oder ich glaube, das kann man fast schon verallgemeinern in der Liga. Dual-Threat-Quarterbacks sind immer schwer zu spielen in einer Amateurliga, kann man sagen. Und ich glaube, das kann schon sehr gefährlich werden. Beziehungsweise sehe ich auch, dass er auch gerne trotzdem den Ball auch mal verliert.
Genau.
Also so ganz sichere Hände, wenn er losrennt, scheint er auch nie zu haben.
Ah gut, 3 Fumbles sind ja jetzt noch fast passabel für die Menge an Rushes, die er selber macht. Mhm. Aber es ist besser geworden, muss man auch sagen. Es war eher so ein bisschen zu Beginn der Saison, wo ich mir auch dachte, dann lauf bitte nicht. Aber er ist halt gefährlich. Ich finde, Dual-Threat-Quarterbacks werden in der GFL auch immer mehr.
Ja, ja.
Das nimmt tatsächlich zu. Was ich sagen kann, PJ Settles spielt keinen einzigen Snap under Center.
Okay.
Also es gab, glaube ich, maximal jetzt in allen Spielen zweimal, wo er under Center gespielt hat bei einem Sneak-Versuch. Ansonsten wird das nicht, findet das halt nicht statt, weil er eben immer die Option hat, dann selber zu laufen. Und ja, hat wie gesagt seine Connection, aber nicht nur zu Chandler Smith. Und das ist das sehr, sehr Interessante und auch vielleicht einfach mal so ein bisschen der Deep Dive, Gefährliche für die Dresdner Defensive. Er hat mindestens 3 gute Receiver, die auch wirklich eigentlich in jedem Play dann eingesetzt werden, oft dann auch in der Trips-Formation. Gleichzeitig hat Kiel insgesamt 4 Spieler, die sie als Running Backs einsetzen und damit eben so eine krasse Variabilität schaffen, dass sich natürlich die Defensive immer wieder auf einen anderen Spieler einstellen muss.
Ja, wir hatten es ja auch im Hinspiel gesehen, dieses eine Play, der PJ Settles Quarterback war eigentlich schon, ich glaube, für 10 Yard Raumverlust getackelt, hat sich dort irgendwie noch wie ein windiger Aal rausgewunden und hat, ich glaube, für 25 Yard ein neues First Down erzielt. das darf uns natürlich auch nicht passieren, hat man jetzt auch gegen Ravensburg wieder gesehen. Da waren einige schlecht gesetzte Tackles dabei, unter anderem der Grund, warum der Quarterback von Ravensburg 98 Yards oder 93 Yards übers Feld rennen konnte, weil einfach der Tackle nicht passte. Aber ja, du sprachst es an mit eurem Quarterback, Quarterback, Running Back, Number One, Lorenz Rotermund. Ja, 6 Touchdowns, auch 12 Humbles mittlerweile, aber ja, auch knapp 500 Yards mittlerweile. Das ist ordentlich. Und da muss man gucken, dass man da Zugriff findet, vor allen Dingen gleich vorne an der Line of Scrimmage, dass man den gar nicht erst ins Second Level kommen lässt.
Unbedingt, also ich sage nicht unbedingt, denn ich bin ja dafür, dass Kiel das Spiel gewinnt. Aber wenn man ihn stoppen möchte, dann muss man das schnell machen. Denn an alle, die es noch nicht gesehen haben, kleiner Werbungstipp. Guckt mal bei Sportdeutschland TV, also SDTV-Football, ein Scoring-Play-Highlight vom vergangenen Samstag, Kiel gegen Braunschweig. Da haben, ich weiß nicht, wie viele Braunschweiger Defender versucht, ihn zu stoppen. Wir haben auch als KommentatorInnen schon darauf gewartet, dass das Play abgepfiffen wird und er bricht halt raus und läuft zum Touchdown. Und das ist eben eine Qualität, die Lorenz hat, neben echt Top-Inside-Zone-Runs, sich da wirklich die Gaps zu suchen oder sich eben auch frei zu laufen. Und der darf, wenn man ihn stoppen kann, nicht über die Line of Scrimmage kommen. Das hat zum Beispiel Berlin unglaublich gut gemacht. Die haben den Lauf halt fast vollständig aus dem Spiel genommen.
Ja, das wird natürlich dann, wenn du die Offense eindimensional machst, dann nimmst du viel Momentum raus und kannst halt da natürlich auch ziemlich gut das Spiel bestimmen, wenn du das schaffst. Und hoffen wir mal, dass unsere D-Line da ordentlich Impact erzeugen kann.
Nee.
Und im Hinspiel hattet ihr, kann ich mich noch erinnern, da hattet ihr schon einen gewissen Krankenstand oder Verletztenstand auch gehabt.
Ja.
Ja. Da bist du schon ausgedünnt. Wie ist denn das da jetzt mittlerweile in der zweiten Saisonhälfte? Sieht das da besser aus?
Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Also wie gesagt, offensiv habe ich ja jetzt gesagt, man hat wirklich sehr, sehr viele Optionen und Variablen, die man einsetzen kann. Aber defensiv wird es immer dünner. Es sind halt eben alles die Linebacker, die da nach und nach von dannen gegangen sind. Auch die starken Linebacker. Deswegen ist das... Das ist schon schwierig. Deswegen ist die Defensive ja auch so dieses kleine Knackstück. Man hat jetzt aber nochmal nachgerüstet mit Nils Emsevik. Der kommt vom schwedischen Meister, den Crusaders heißen die, wenn ich mich richtig erinnere gerade. Und soll eben auf der Safety-Position nochmal für mehr Tiefe sorgen. Ansonsten hat man noch jemanden zurückgeholt, wieder aktiviert vom Rugby. Also der... ist dann auf der Linebacker-Position und wird da fleißig Gas geben. Und ansonsten hat man eben die Jungs, die man hat, gedrillt, dass die wirklich on point sind. gerade im One-on-One-Matchups. Also ich glaube, über CJ Davis müssen wir alle nicht sprechen, den dürftet ihr auch schon kennen. Mhm, deswegen sage ich ja, der wird sicher auf Tyler Hudson abgestellt werden. Ansonsten ist auch Malte Kalicek auf der Position, auf der gegenüberliegenden Seite jemand, der wirklich in One-on-One-Matchups, wenn der Gegner nicht unbedingt viel größer ist, absolutes Talent.
Jetzt haben wir ja so unsere Players to Watch hier schon ein bisschen abgearbeitet. Mhm. Haben wir deiner Meinung nach jemanden vergessen, den man doch sich dann mal genauer angucken sollte?
Ja, vielleicht so ein Underdog-Tipp irgendwie.
Naja, der Underdog-Tipp ist für mich auf jeden Fall Michael Peschel. Mhm. Wide Receiver, deutscher Homegrown Receiver. Gerade voll im Kommen, weil hat jetzt 3 oder 4 Touchdowns, alles in den letzten Spielen, alleine 2 Touchdowns im Spiel gegen die Berlin Rebels. Super sichere Catches und ist halt wirklich mittlerweile einer der Go-To-Receiver von PJ geworden, eben neben Chandler Smith und Anoche Fulford.
Witzig, also wenn ich jetzt auf die Stats-Seite gucke, hat Michael Peschel hier 156 Yards und einen Touchdown. Aber ja, sind wir wieder bei...
Die stimmen nicht, das kann ich nicht sagen.
Nie nachfragen, Morgus.
Ja, bitte. Nein, wir lassen das jetzt einfach so. Okay. Bevor wir das Ganze hier beenden und dich in deinen Feierabend schicken, hätte ich noch die Frage, so eine interessante auch Hintergrundfrage, wo ich sage, was ist deiner Meinung nach der Key to Win für Kiel und was ist der Key to Win für Dresden?
Also immer mal einen Touchdown mehr scoren als der Gegner. Ne? Jetzt schon mal. Ja, oder?
Ich wollte mal kurz das Phrasenschwein im Moment.
Okay. Key to Win für Kiel ist auf jeden Fall, oder da bin ich bei mehreren Keys sozusagen. Mhm. Also zum einen muss die Defensive wirklich 4-Quarter-Football spielen und on point sein. Und vor allem darf es nicht meiner Meinung nach im ersten Drive ein 3-and-out geben.
Ja, okay.
Das ist schon so dieser erste wichtige Schlüssel, das Spiel so ein bisschen zu beherrschen und die Chance zu haben, eben nicht nur hinterherzulaufen, sondern vielleicht auch direkt ein Ausrufezeichen zu setzen. Und Dresden, was soll ich da groß sagen?
Offenbar uns die Schwachstellen.
Habe ich ja schon.
Ja.
Habe ich ja schon. Tiefe Pässe. Tiefe Pässe downfield. Okay. Sind eine Schwachstelle, hat sich ja gezeigt. Das sind ja die beiden Spiele oder auch Momente, warum man am Ende das Spiel zu Hause gegen die Hildesheim Invaders und auswärts gegen die Berlin Rebels verloren hat. Einmal mit 2 Sekunden auf der Uhr und einmal mit den 6 Sekunden auf der Uhr. Das waren die tiefen Pässe, die sie dann in dem Moment nicht verteidigt bekommen haben und die sehe ich als Schwachstelle auf jeden Fall.
Das ist gut, weil man hat ja auch gesehen, Justin Miller, die tiefen Dinger, die kann er als Momentum
Shift. Die kann er und die kann er auch auf Tyler Hudson und da ist dann wirklich, das ist ja auch dieser Punkt, ich habe es schon angesprochen, ich erwähne es hier gerne nochmal, ihr werdet es schon gehört haben, aber viele Zuhörerinnen sicherlich noch nicht. Tyler Hudson ist einfach ein Spieler, der eine unglaubliche Football Intelligence mitbringt und der dem Gegenüber gefühlt immer nicht ein Play, sondern einen Schritt voraus ist. Also er ist super schnell natürlich, er hat einen super Speed, er ist sehr wendig, aber er gefühlt liest er sein Gegenüber, wie er reagieren wird und ist ihm deswegen nochmal einen Schritt voraus. Und das ist eben das, was ich so schätze an ihm, aber was ihn eben auch so unsagbar gefährlich macht. Denn nicht umsonst ist er trotz dessen, jeder Tape von ihm hat und jeder sagt, deckt zur Hölle Tyler Hudson, immer noch der Receiver, der Spiel für Spiel für Spiel seine Touchdowns machen kann.
Ja, das ist wahr. Er hatte gegen Ravensburg nie sein bestes Spiel. Die 2 Fumbles, die glücklicherweise von uns recovered wurden und nie beim Gegner gelandet sind, aber auch so ein paar Sachen. Ich denke, da würde er jetzt auch nochmal zeigen wollen, dass es wert ist, eben der beste Receiver in der Liga sein zu wollen.
Ja, weil wenn man sagt, er hatte nie sein bestes Spiel, aber trotzdem 3 Touchdowns hatte, dann das ist schon sagt das auch einiges aus. Ne?
Deswegen, das ist das. Ah, und einen, wir hatten den Player to Watch schon, Chandler Smith, worauf man achten sollte von Seiten der Dresdner ist, da sind wir wieder bei immer im ersten Drive gleich scoren. Returns. Chandler ist neuerdings auch Returner seit Lars Olegle, der Wide Receiver mit einer Hüftverletzung, seine Saison aus feiern durfte. Feiern darf man da gar nichts, war ja auch einer. Also das war so der Vorgänger zu Michael Peschel, sage ich mal. Okay. Da auch eben so der Go-To-Receiver. Chandler returnt jetzt und macht das auch richtig gut.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, denn jüngst hatten wir Probleme im Special Team. Ob es bei Kicks waren oder aber auch bei Returns sind wir öfter mal daneben gesegelt und haben uns unnötig 10 Yards noch mehr eingefangen beim Return, als es notwendig war. Also das ist auf jeden Fall, das kann schon auch eine Schwachstelle sein. Ich hoffe, da wurde dran geschraubt in der Sommerpause, aber ja, das ist ein Punkt.
Und gerade Chandler ist eben jemanden, den ich so ein bisschen auch auf die Ebene mit Tyler Hudson stellen würde, zumindest was seine Football Intelligence anbelangt. Das ist ein unglaublich wendiger Spieler, schneller Spieler und tanzt dann eben auch mal seine Receiver aus. Aber er weiß auch eben, wann er aufhören muss. Mit Blick auf das Spiel in Hildesheim war er es, der kurz vor Schluss einen sehr entscheidenden Catch gefangen hat und bis zur Endzone hätte durchlaufen können für seinen Touchdown. Aber stattdessen ist er geslidet, was natürlich die Uhr angehalten hat in dem Moment. Und damit konnten die Hurricanes das Spiel runterspielen sozusagen. Und das ist natürlich auch was, worauf man achten muss, die Uhr zu beherrschen.
Ja, das ist ganz großes Kino, wenn du das dann noch im Blick hast. Das stimmt allerdings. Abschließend, bevor wir zur Tippspielrunde hier kommen im Podcast.
Mensch.
Eine Frage, ja, der Erik guckt schon immer ganz nervös auf die Zeit oben. Ich sehe es ja. Eine Frage bloß noch. Vielleicht kannst du die auch ganz kurz beantworten. Wo denkst du, geht's für Kiel diese Saison hin? Aktuell 4. Platz. Können sie den halten oder geht's noch höher? Oder doch wieder runter?
Höher glaube ich nicht, weil ich denke, Berlin hat sich gefestigt und wird sich auch weiter festigen, auch wenn sie sich jetzt das erste Mal gegen Potsdam am Wochenende richtig beweisen müssen und zeigen müssen, dass sie mit den Großen mitspielen können. Wenn Kiel an die Leistung des vergangenen Wochenendes anknüpft, dann sehe ich sie auf 4, ansonsten auf 5, aber weiter runter geht's nicht.
Vernünftig. Und damit zum allseits beliebten Tippspiel hier in der Runde. Wir machen immer mit unseren Gästen so ein kleines Tippspiel, plus minus aus Sicht der Dresden Monarchs. Erik, du hast völlig überraschend tatsächlich gewonnen letzte Woche. Ich kann das überhaupt noch nie nachvollziehen, dass du mit plus 17 plus 1 Punkt daneben gelandet bist. Ich beginne.
Was soll ich sagen? Also ich habe mir das nochmal angeguckt hier. Das Hinspiel ging mit plus 27 für Dresden aus. So optimistisch bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr, weil man jetzt eben mittlerweile gesehen hat, womit Kiel aufwarten kann und auch, dass wir eben tatsächlich Probleme haben, alle Quarter dominant zu spielen. Deswegen so einen großen oder so allgemein so eine hohe Summe. Also ich glaube nie, dass Kiel so viele Punkte gegen uns macht, aber wir schaffen auch keine 58 mehr gegen Kiel. Das glaube ich nicht. Dafür sind sie zu gut dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz gehe ich mit plus 21.
Sorry. Bodenlos. Die letzten 58 Minuten und 50 Sekunden könnt ihr hier alle streichen. Ich habe nie irgendwas gesagt, ich habe nie mit euch geredet.
Dann komm gern in unsere goldene Mitte. Oder willst du mich auch noch kurz hassen vorher?
Ja, ich hasse, wenn gemeinschaftlich.
Na, das ist doch okay. Ich bin dabei, Erik. Ich glaube tatsächlich, dass Kiel uns das Leben schwerer machen wird. Aber erstens, die Jungs haben nach dem letzten Spiel einen ordentlichen Einlauf von Offense, Defense und Head Coach gekriegt. Mhm. Und haben ja auch gelernt aus dem Hinspiel, dass man dort eben Kiel deutlich ernster nehmen muss. Und ich sehe sogar tatsächlich eher eine plus 30.
Ehrlich? Oha.
Das tut mir leid. Das tut mir auch jetzt ein bisschen weh, das hier so zu sagen. Aber ich glaube, es wird, Dresden wird unangenehm dominieren.
So. Tja, also, ich weiß ja nicht, ob ihr die letzten Spiele gesehen habt, aber wir hatten in 4 Spielen 4 Krimis.
Ja.
Last-Second-Entscheidungen. Wird es so nochmal werden? Oh, ich wünsche mir das. Und ach komm, ist egal. Ich sage plus 6.
Aber also für Kiel?
+6 für Dresden.
Oh, schön wär's. Ich sag +6 für Dresden.
Ah, okay.
Das ist interessant. Bist du tatsächlich der erste Gast von einem anderen Team, der mehr oder minder gegen sein Team tippt?
Doch. Nee. Ja?
Es ist der realistische Blick. Ich würde gerne anders tippen. Also das Herz sagt natürlich was anderes, aber wenn ich realistisch drauf gucke, kann ich mir vorstellen, dass wenn es wirklich so wird, Dresden die Nerven behalten wird. Ja. Dennoch, Guys, ich drücke euch die Daumen, gewinnt das Spiel.
Aber so ein knappes Spiel wäre auf jeden Fall, hätte was, wäre geil. Also ihr hattet das jetzt schon öfter mal durchleben müssen. Ich würde es auch mal fühlen, tatsächlich. Und
ich kann nicht mehr. Leute, ich kann eigentlich das nicht nochmal. Ich hatte schon vor dem Spiel gegen Braunschweig gesagt. Ich so, Leute, wir können es gerne spannend machen, aber bitte nicht so eine Last-Second-Entscheidung. Nee, wir machen irgendwie 15 Touchdowns in den letzten 4 Minuten, gar kein Problem. Hin und her und hin und her und Onside-Kick und recovered durch den Gegner, Onside-Kick recovered durch dich selbst. Nee, nein.
Deswegen bist du auch diesmal gar nicht da und guckst dir das Spiel nachher bloß als Highlights an, siehst du?
Ja, würde ich nicht behaupten. Ich besitze ja ein Mobiltelefon und ich besitze auch einen mobilen Akku. Also werde ich vermutlich den Stream auf meinem Handy nebenbei laufen lassen.
Dann hoffen wir mal, dass wir dich mit guten Bildern versorgen können aus Dresden. Und euch da draußen hoffen wir natürlich zahlreich im Stadion zu sehen. Samstag, 26.07. 16 Uhr ist Kickoff im Heinz Field. Kommt zahlreich, macht's laut, macht's voll und macht Lärm und bringt am besten noch jeder ihn mit. Übrigens,
macht Lärm, wenn die Dresdner Offense auf dem Feld steht.
Defense heißt das, du hast dich versprochen.
Ah, jetzt werde ich gemansplained. Nach 26 Jahren im Football.
Es musste. In diesem Sinne.
Fabian,
wir bedanken uns recht, recht herzlich, auch wenn du uns natürlich jetzt hast nach unseren Tipps, dass du trotzdem vorher hier so schön Rede und Antwort gesessen hast. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass wir uns diese Saison vielleicht doch nochmal wiedersehen auf dem Spielfeld.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen haben nicht abgeschaltet, sondern sind jetzt noch dabei. Und ich hoffe auch bis bald und zum nächsten Mal.
Ja, genau. Dann vielen Dank und an euch da draußen. Scheint wieder eine Woche Pause zu sein. Das nächste Spiel ist ein Heimspiel der Sachsen Energie Game Day gegen die Schwäbischer Unicorns. Endlich sind die mal bei uns. Das wird geil. Da müsst ihr alle kommen. Am 10.8. bei uns im Steyr starten. Das heißt, unsere nächste Folge wird am 7.8. dann erscheinen. Ja, damit ist, denke ich, alles gesagt. Danke, Fabienne, und bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.